Der Friede Jesu Christi sei mit euch allen. Lasst uns auf das Wort Gottes hören aus Maleachi 1, Vers 6 bis 14. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinen Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Heerscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Spricht der Herr der Heerscharen. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Dieser Tage wird ja überall gespart. Vor allem, wenn es um das Gas geht. Alles läuft sozusagen auf Sparflamme. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt langsam dann doch ein bisschen mehr heizt in eure Wohnungen. Viele haben sich ja vorgenommen, ich muss sparen und ziehe mir lieber einen Pullover an. Es ist doch alles okay. Aber was ist, wenn es im Glauben auch so ist? Dass der Glaube auf Sparflamme läuft. Als Jesus das erste Mal kam, da trat ja vor ihm dieser Vorläufer auf. Johannes der Täufer, er sollte die Leute vorbereiten, damit sie wirklich bereit sind für Jesu kommen. Und seine Botschaft lautete damals, tut Buße. Das heißt so viel wie, wendet euch ganz und gar von ganzem Herzen wieder Gott zu. Also erkennt eure eigene Sünde, dass ihr auf falschem Weg seid, werdet demütig, wendet euch Jesus zu, der gekommen ist, um für eure Sünden zu leiden. Ja, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Darauf sollte Johannes die Leute vorbereiten. Und das, was sozusagen vor dem ersten Kommen Jesu, also im ersten Advent galt, das gilt jetzt im zweiten Advent. Wir warten ja wieder auf das Kommen Jesu genauso. Es gilt eigentlich noch mehr. Also Advent, wir wissen ja, das ist die Zeit des Wartens. Jesus hat versprochen, er kommt wieder. Es ist aber eben nicht nur eine Zeit des Wartens, es ist auch eine Zeit der Buße. Denn Jesus wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird er eben nicht nur als Retter wiederkommen. Er hat versprochen, er wird sein Volk dann ganz und gar retten, aber er wird eben auch als Richter wiederkommen. Der Prophet Malachi, von dem wir gerade ein Stück gehört haben, der hat nicht nur das erste Kommen von Jesus und das erste Kommen sogar von Johannes dem Täufer angekündigt, sondern er hat auch von dem zweiten Kommen gesprochen. Und hört, was er da sagt. Wenn ihr die Bibeln noch aufgeschlagen habt, könnt ihr jetzt eine Seite umblättern, Kapitel 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt. Jetzt ist wirklich der letzte Tag gemeint. Wie wird er sein? Brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird die verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. So, wie war die Situation damals, als Malachi das Wort dem Volk verkündet hat? Gott hatte sein Volk aus der Gefangenschaft zurückgeführt. Diese ganzen angekündigten Gerichte, die die Propheten vorher angekündigt haben, womit diese ganzen Bücher vorher gefüllt sind, die haben sich erfüllt. Und danach hat aber Gott sich wieder erbarmt und hat das Volk zurückgeführt, auch Verheißungen, die sich erfüllt haben. Und dann durften sie die Stadt wieder aufbauen und den Tempel wieder aufbauen. Sie konnten wieder Gottesdienste feiern. Aber es war auch klar, die Rückkehr, die kostete ganz schön viel Mühe und Geld und Nerven. Viele Opfer mussten gebracht werden über eine lange Zeit. Und die Leute, die das gemacht haben, die damals gesagt haben, wir gehen zurück nach Jerusalem, wir wollen den Tempel aufbauen, die wussten das. Die wussten, jetzt müssen wir Opfer bringen. Das wird hart, es wird sehr hart. Aber es wird sich lohnen, weil wenn wir jetzt erstmal diese letzte Kraftanstrengung vollbringen, dann wird das glorreiche Zeitalter endlich anbrechen. Gott fängt ja jetzt schon an, er führt uns zurück, ja, keiner hätte es geglaubt. Jetzt können wir zurückkommen und jetzt werden wir uns anstrengen und dann wird das glorreiche Zeitalter anbrechen. Der Messias wird kommen und es wird endlich Macht und Herrlichkeit da sein und es wird endlich der Durchbruch kommen. Das war die Erwartung. Aber nichts passierte. Der Tempel war wieder aufgebaut, aber ziemlich klein. Die Stadtmauer war auch wieder aufgebaut, aber die Stadt war unter Fremdherrschaft nach wie vor. Sie erlebten Armut, sie erlebten Dürre in dieser Zeit, wirtschaftliche Not. Und wir können uns dann gut vorstellen, dass die Leute nach anfänglicher Euphorie irgendwann sich so gedacht haben, also die Verheißung Gottes, da habe ich mir doch mehr vorgestellt. Dass sie dann skeptisch gegenüber Gott waren. Weil können wir ihm wirklich vertrauen? Ja, sie glaubten sicherlich weiterhin an Gott. Sie haben ja sein Wirken in der Rückkehr erlebt. Aber nun blieb doch einiges hinter ihren Erwartungen zurück. Bei dem, was Gott versprochen hat, bei dem, was ich bei Jeremia, Hesekiel, Jesaja lese, ey, da haben wir uns echt mehr drunter vorgestellt. Und da machte sich Zweifel breit im Volk. Enttäuschung. Und dann ist man nicht mehr weit weg, dass man gleichgültig wird, ja, mindestens gleichgültig wird, dass die Liebe zu Gott erkaltet. Die Begeisterung ist weg. Das Glaubensleben wird runtergefahren. So, dieser Schwung, den man am Anfang hatte, gerade vielleicht auch in der Mitarbeit, der lässt nach. Die Gebete werden kürzer und so weiter. Der Glaube wird zur Pflichterfüllung oder ja, was man halt so macht, aber es ist keine Herzensangelegenheit mehr. Da steht im Kapitel 3, Vers 14, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns? Oder wir haben es jetzt hier im Text gelesen, ist es der Mühe wert? Und wir sagen das ja nicht so. Wir sagen das nicht so, dass wir uns hinstellen im Gebet, ach Gott, bringt doch nichts oder so. Und ist doch nichts der Mühe wert, aber Gleichgültigkeit, Enttäuschung, Halbherzigkeit, ist das nicht genau das, womit wir so oft zu kämpfen haben in unserem Glaubensleben, oder? Das Glaubensleben läuft irgendwie auf Sparflamme. Was machen wir, wenn wir Enttäuschung erleben? Wo suchst du dann deinen Trost? Wie reagierst du darauf, wenn du ernüchtert wirst? Also ich greife nicht zum Wort Gottes. Ich greife dann irgendwas zum guten Essen und Trinken oder gucke mir irgendwelche Filme an. Ich suche irgendwie Trost in der Welt. Oder ich lenke mich ab oder ich verdränge es oder man tut irgendwelche Sünden. In den Kapiteln hier im Malachi-Brief, da geht es dann los. Das ist nur der Anfang der Gottesdienst. Ja, diese Opfergaben, ist ein bisschen schwer heute zu verstehen, aber es ging um den Gottesdienst. Das war nur der Anfang und danach kommen die ganzen Sünden, die dann Gott aufzählt. Ja, Eheschließung mit Ungläubigen, wieder im Bereich der Sexualität viele Sünden, Ehescheidungen, Meineid, Zauberei und die Schwächsten wurden ausgenutzt. Es war dann letztendlich in der Stadt Ungerechtigkeit und Korruption, das war so eine Schleife. Die Leute haben das Friedensreich erwartet und es ging alles in die andere Richtung und das hat dazu geführt, dass die Leute einfach total enttäuscht waren. Aber wo ging's los? Was prangert Gott hier zuerst an? Die Gleichgültigkeit im Gottesdienst. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Gleichgültigkeit statt Gottesfurcht. Gleichgültigkeit statt Gottesfurcht. Ja, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Ja, bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Nun, heutzutage ist es so, dass wir schon diesen ersten Vers kaum noch verstehen können, oder? Also, dass man Eltern oder Vorgesetzte Ehre und Respekt entgegenbringt, das ist einfach nicht mehr so. Ja? Also Arbeitgeber müssen froh sein, wenn überhaupt noch jemand arbeiten kommt. Ja? Und der können da Angestellte, der stellt dann die Bedingungen. Und wenn es nicht gut ist, dann ist er halt krank oder so. Ja? Das kennen wir nicht mehr so, dass es da Respekt so richtig entgegengebracht wird. Oder Eltern, die sollen doch ihre Kinder möglichst frühzeitig in, sagen wir mal, die Betreuung von Fachkräften geben. Ja? Die sollen sie erziehen. Und natürlich können dann die Eltern, vor allem die Väter, so ein kumpelhaftes Verhältnis zu den Kindern führen. Ja, man muss das nicht richtig erziehen, das machen die Fachkräfte. Ich bin dein bester Freund. Und das heißt im Klartext, wenn du irgendwelche Wünsche hast, die erfülle ich dir, weil dann hast du mich ja auch lieb. Dann haben wir eine gute Beziehung. Das ist die Hoffnung. Solche Beziehungen, die sind eigentlich letztlich durch geschicktes Verhandeln, durch Manipulation und am Ende meistens auch von Enttäuschung und Gleichgültigkeit geprägt. Also wir wissen gar nicht mehr so richtig, was Respekt und Ehrerbietung sind. Ich glaube, auch in christlichen Kreisen. Das heißt, unsere Voraussetzung, Gott mit Respekt, mit Ehrerbietung, mit Furcht zu begegnen, die sind noch mal viel schlechter als damals. Malachi hat zu Leuten gesprochen, denen das noch klar war. Was heißt das Ehrfurcht? Versucht doch jetzt mal zu definieren in eurem Kopf im Stillen. Was ist Ehrfurcht? Wie würde das jetzt definieren? Erklär mir das mal. Was ist Ehrfurcht? Was ist Respekt? Respekt heißt heute, machen ja sogar Parteien Werbung damit, dass man alles akzeptiert. Akzeptier einfach alles. Nimm alles hin. Auch die größte Perversität, Respekt. Ja. Akzeptier's. Aber es hat nichts mit der Bibel zu tun. In der Bibel heißt dieses, oder kommt dieses Wort Ehrfurcht eigentlich von Gewicht. Also wörtlich heißt es Gewicht haben. Das heißt, man erkennt die schwerwiegendere Stellung des anderen an. Die Person hat einfach mehr Gewicht als ich. Das heißt, man ordnet sich unter. Jemand Ehrfurcht entgegenzubringen, heißt, ich ordne mich ihm unter. Da denke ich doch nicht bei einem Arbeitgeber dran oder bei Eltern oder so. Das kennen wir nicht mehr. Aber wisst ihr, das ist ja nur ein Teil. Bei Gott geht es natürlich noch um viel mehr. Gott hat ja nicht nur einfach eine schwerere Stellung als wir. Es ist der heilige Gott. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, immer wieder sagt er, ich bin der Herr der Herrscharen. Die himmlischen Mächte, die Engelheere, ja, die Heere, also die himmlischen Soldaten. Ich bin der Herr von ihnen. Ich habe alle Macht. Und was sagt er noch? Bin ich nun Vater? Liest man vielleicht so drüber. Das passiert im Alten Testament ganz selten, dass Gott als Vater genannt wird, dass er sich den als Vater benennt. Also ich bin nicht nur der Herr der Herrscher, sondern ich bin doch auch euer lebender Vater. Ja, was heißt es jetzt, Gott zu ehren, Ehrfurcht ihm entgegenzubringen. Wenn wir an unsere Eltern denken, denken wir nicht an Ehrfurcht. Wenn wir an unsere Arbeitgeber oder an unsere Regierung denken, dann denken wir nicht an Ehrfurcht. Das passt nicht mehr. Vielleicht, wenn wir an riesige Berge denken, ja? Oder an das riesige Meer. Stellt euch vor, ihr geht jetzt an den Ozean und die Wellen, riesige Wellen schlagen ein und dann die Sonne geht auf. Ehrfurcht. Ah. So habt ihr dieses Gefühl Gott gegenüber. Seid ihr heute so hier zum Gottesdienst gekommen? Und jetzt lasst uns aufstehen und diesen Gottesdienst feiern im Namen des dreieinigen Gottes. Oh ja, jetzt muss ich wirklich aufstehen. Ich kann dabei nicht sitzen bleiben. Ehrfürchtiges Staunen über Gott, keine sklavische Angst. Schaut mal, wie beginnen die Psalmen? Ganz viele Psalmen beginnen damit zu sagen, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres, damit wir erstmal wieder in Stimmung kommen, die richtige Einstellung bekommen, nämlich Gottesfurcht. Er hat alles gemacht. Tiefste Ehrfurcht und zugleich absolutes Vertrauen, das gehört zusammen. Okay, was heißt das jetzt konkret? Ich gebe euch 5 Punkte, was das konkret heißt. Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor Gott. Das erste ist die Abhängigkeit. Also, dass man sich zugleich in seiner Schwachheit und seiner Abhängigkeit von Gott bewusst ist. Ja, das Gegenteil ist unser Hochmut, es ist Stolz, ich schaffe das schon alleine. Gottesfurcht heißt, ich bin mir meiner Abhängigkeit von Gott bewusst. Das zweite ist die Führung. Also Gottesfurcht bedeutet, sich demütig und dankbar unter Gottes Führung zu stellen. Ich nehme gern seine Führung an. Das dritte ist Ansehen, also das heißt, Gottesfurcht bedeutet, dass einem das wichtiger ist, was Gott von einem denkt, als das, was die Menschen von einem denken. Ja, schon da ist wirklich mir das wichtiger, was Gott von mir denkt, als was meine Mitmenschen von mir denken. Viertens, dass man das liebt und schätzt, was Gott liebt und schätzt, und dass man das hasst, was Gott hasst. Das ist Gottesfurcht. Ich liebe und schätze das, was Gott liebt und schätzt. Nicht nur so, oh ja, ich habe irgendwie Ehrfurcht vor Gott, sondern das, was dir wichtig ist, ist mir wichtig. Das, was du nicht magst, das mag ich auch nicht, das hasse ich. Und der fünfte Punkt, Gottesfurcht bedeutet, Schrecken vor Gottes Gericht und den Folgen von der Sünde zu haben. Ja, Schrecken davor, Furcht davor, Angst davor zu haben und Dankbarkeit für Gottes rettende Gnade. Ne? Beides zusammen. Ich habe Schrecken vor dem Gericht, und von den Folgen der Sünde. Und ich bin dankbar über die Rettung daraus. Gottesfurcht, diese 5 Punkte, es haben Leute ganze Bücher drüber geschrieben. Lest diese Bücher, die sind gut. Gottesfurcht ist der Puls des Glaubens. Solange der Puls da ist geistliches Leben da. Aber der Puls, wir kennen das ja von Menschen, der kann manchmal sehr schwach werden. Und wenn er schwach wird, ist es natürlich nicht gut. Dann muss man was machen. Denn es ist ja nicht einfach nur Gleichgültigkeit, mit der wir Gott gegenüber begegnen, sondern diese Gleichgültigkeit führt zur Verachtung. Ja? Das erste war Gleichgültigkeit statt Gottesfurcht und das führt eben zur Verunehrung oder Verachtung anstatt Verehrung. Wir verachten Gott, anstatt ihn zu verehren. Jetzt wird es langsam ein bisschen erschreckender. Wie geht es weiter hier? Es wird dieser alttestamentliche Gottesdienst beschrieben. Zusammengefasst sagt Gott, ja, ihr bringt mir verunreinigtes Brot. Damit sind jetzt allgemein alle Opfertiere gemeint. Was sind das für Opfertiere? Statt das, was das Gesetz sagt, es sollten die besten Tiere sein, die müssen gesund sein, makellos und so weiter, werden Kranke, Lahme, Blinde gebracht. Teilweise sogar gestohlene. Ja. Das können wir vielleicht am ehesten noch nachvollziehen. Heute gebe ich mal eine große Spende. Ich habe die Woche 500 Euro irgendwo jemand geklaut. Kann ich ja nicht für mich behalten. Gebe ich einen Spendenkasten. Dann bin ich wieder safe oder wie. Also es ist ein bisschen schwer, ja, diese Opfertiere. Wir haben nicht mehr Schafe, können das nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn du jetzt irgendwie so ein lahmes Tier hast. So, wie war das dann? Ja, das war... Das war vielleicht so ähnlich, wie wenn du jetzt vor Weihnachten sagst, so, jetzt möchte ich nochmal meinen Kleiderschrank durchgucken. Was geht in die Kleiderspende? Und was geht denn dahin? Das, was kaputt ist, was mir sowieso nicht mehr gefällt, was unmodisch ist, was du einfach keinem mehr geben kannst. Das geht in die Kleiderspende. Und so haben die Gottesdienst gefeiert. Na, das, was übrig bleibt, das kann Gott bringen. Oder das ist der Vergleich mit dem Statthalter hier. Vielleicht auch etwas, was wir so ein bisschen verstehen können. Also damals hat man Steuern gezahlt, indem man eben, was weiß ich, ne, 5 Lämmer gegeben hat oder einen Ochsen oder so, ne, in Naturalien. Heute würden wir sagen, okay, wenn wir das anwenden wollen, ihr geht doch auch nicht hin und sagt, hey, die Regierung, so richtig nützt es nichts, was die machen. Das ist der Mühe nicht wert, ich kürze die Steuern um die Hälfte. Das macht doch keiner. Ich meine, wir würden es vielleicht gerne machen, aber wir machen es nicht. Weil wir wissen, das kannst du nicht bringen. Aber bei Gott können wir es. Wenn es um Gott geht, da können wir Abstriche machen beim Geld oder bei unserer Zeit, die wir für ihn investieren oder bei unserem Einsatz für Christus. Das heißt also für die Gemeinde, für die Mission. Gott muss dann hinten anstehen. Ja, Gott muss sich hinten anstellen und schauen, was übrig bleibt. Das ist das, was Malachi hier sagt. Das ist euer Glaubensleben. Nicht Gott an erster Stelle, Gott an letzter Stelle. Versteht ihr das, was die machen? Das heißt nicht, wir schieben Gott so ein bisschen nach hinten. Es ist halt Gleichgültigkeit, es ist ein bisschen weniger Anbetung, als es ihm eigentlich gebührt. Es ist das Gegenteil davon. Verachtung. Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter allen Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Gott sagt jetzt hier, wisst ihr was, ihr führt dort einen Gottesdienst durch, das ist einfach nur Gleichgültigkeit und Verachtung. Wisst ihr, was das Ziel der ganzen Welt ist? Dass mein Name überall von ganzem Herzen gepriesen wird. Und das, darum passiert überhaupt alles. Die Heiden, die den Götzen folgen, die werden einst zu mir kommen und mich anbeten. Warum? Und wir sind ja Zeugen davon jetzt. Weil Gott es wert ist. Weil er der einzige Retter ist. Weil von ihm alles Gute kommt. Weil er tatsächlich gekommen ist in diese Welt, Mensch geworden ist. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis und wir dürfen ihn mit im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also nicht nur äußerliche Riten und Routine, dass jetzt die ganze Welt eben Christus Routine und Riten hat, sondern es geht wirklich um Hingabe, um das Herz. Und das machen Menschen auf der Welt unter Verachtung und Verfolgung. Sie loben seinen Namen. Wir sind Zeugen davon. Es ist wirklich so weit gekommen. Auf der ganzen Welt wird Christus angebetet. Nicht von allen Menschen, aber überall. Wenn das Ziel der Welt ist und das ist, was Gott gebührt und was ja auch für uns wahre Erfüllung und Segen bedeutet, wie kann man da nur Abstriche beim Gottesdienst machen? Gerade wenn man Gottes Gnade erfahren hat. Wie kannst du da im Glauben nur lau werden? Wie kannst du in deiner Hingabe nur halbherzig werden, nachdem Gott dich gerufen und gerettet hat, und zwar aus Gnade allein? Nicht, weil du dir das verdient hast. Aus Gnade allein. Und ohne ihn wärst du verloren in alle Ewigkeit. Wie kann man da nur einen Tag, nur eine Stunde lau werden und nachlassen? Das ist das, was Gott hier sagen will. Wer sagt, ich mache nur das Nötigste oder für Gott so viel, wie übrig bleibt. Oder das Schlimmste von allen, Hauptsache der äußere Schein ist noch gewahrt, ja, dass so das äußere Bild noch aufrechterhalten bleibt. Ich bin ja auch Christ, ich gehöre ja auch dazu und so weiter. Der bringt nicht nur ein bisschen weniger, vielleicht viel zu wenig Anbetung, nein, er macht das Gegenteil von Anbetung, Verachtung. Ich denke, deshalb verwendet Gott hier auch das Wort Brot für die Opfer. und für unseren Dienst für Gott und dann auch den Tisch des Herrn. Ja? Brot und der Tisch, ja. Also keiner von uns kommt auf die Idee, verschimmeltes Brot zu essen. Wenn eine Scheibe Brot in den Dreck fällt, dann schmeißen wir die schon weg. Wenn irgendeiner zu uns kommt, dann versuchen wir ihn, was Gutes zu essen anzubieten. Vielleicht ist es manchmal so, dass es ungelegen ist und wir haben noch ein paar Reste, aber entschuldigen uns dafür. Aber wenn Jesus kommt, holen wir das verschimmelte Brot aus dem Müll. Das ist das, was hier steht. Das Wort verunreinigt, das kann tatsächlich mit kontaminiert übersetzt werden. Also verseucht. Gleichgültigkeit kontaminiert deinen Gottesdienst. Und damit dein Zeugnis über Gott in der Welt. Es fällt doch auf Gott zurück. Es geht nicht nur um dich und deinen Glauben und bist halt mal nicht so, wie es sein soll oder so. Es ist nicht nur für dich persönlich dein Problem, sondern Gott sagt, es ist mein Problem. Du verunehrst meinen Namen in der Welt. Das ist das Gegenteil von geheiligt werde mein Name, was hier passiert. Es geht nicht nur um dein Opfer, um deinen Gottesdienst, es geht um Gott. Das ist das Problem. Und wisst ihr, was Gott sagt? Lass es lieber bleiben. Sei ganz mein oder lass es ganz sein. Ja? Vers 10. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein alter Feuer anzündet. Noch ein weiterer Fall dieser fehlenden Gottesfurcht und dieser Verachtung Gottes wird dann am Ende erwähnt. Wenn man in Zeiten der Not Gott etwas versprochen hat und sein Versprechen nachher nicht einhält. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Also ja, diese Situation, Herr, hilf mir jetzt hier in der Not und dann werde ich dir wirklich dienen. Dann werde ich nicht mehr nachlassen, dann werde ich diese Sünde nicht mehr tun und so weiter. Und wisst ihr, ja, es muss ja nicht das große Gelübde sein. Wir stellen uns heute nicht hin und sagen, ich lege ein Gelübde ab. Aber wie oft nehmen wir uns ja tatsächlich vor, mehr für unsere Beziehung, für Christus zu Christus zu tun, oder? Mehr zu investieren. Zu sagen, ja, Jesus, du sollst jetzt wirklich wieder an erster Stelle in meinem Leben sein. Vielleicht nehmen wir uns diese kleinen Dinge nur vor. Jetzt möchte ich dieses Buch lesen. Jetzt will ich wieder regelmäßig zur Bibelstunde gehen. Jetzt möchte ich an die verfolgte Kirche denken. Ich will endlich mehr geduldig sein oder was auch immer ihr euch vornehmt. Wie viele Versprechen, wie viele gute Vorsätze haben wir uns schon gemacht und es ist nichts daraus geworden. Und irgendwann sind wir dann wieder zu der Frage gekommen aus Vers 13. Siehe, ist es der Mühe wert? Und nochmal, wir sagen das so nicht. Wir würden ja nie auf die Idee kommen zu sagen, es ist ja nicht der Mühe wert. Aber wir machen es so, wir leben es so. Wir hören nicht auf, an Gott zu glauben, aber wir setzen eben andere Schwerpunkte im Leben und sagen uns, das muss Gott halt verstehen. Ich habe es ja probiert, ich habe mich ja wieder bemüht, ich wollte ja wieder neu anfangen, ich habe ja auch wieder mehr dieses und jenes gemacht. Aber irgendwie, was ist es am Ende? Am Ende steht, es ist der Mühe nicht wert. Ich habe dann andere Sachen im Leben wieder gehabt, die wichtiger war, die anscheinend mehr wert waren, sich darum zu bemühen. Diese Woche ist das neue Timotheus-Magazin rausgekommen und der Stefan Bayer hat da wieder einen sehr guten Artikel reingeschrieben. Der steht, so eine Lektion fürs Älterwerden, aber ihr jungen Leute lest ihn auch. Ihr könnt euch das Magazin dann ausleihen. Er schreibt dort kurzes, also ich will ein Stück aus seinem Artikel zitieren. Es ist wahnsinnig einfach, als Teenager oder Anfang 20 zu singen, dass mein ganzes Leben doch dem Herrn gehören möge. Es ist viel schwieriger, diese Botschaft auch noch mit Ende 20 oder Mitte 30 aufrichtig zu bekennen. Wir haben einen lebenslangen Kampf mit falschen Götzen zu bestreiten. Jesus wusste das und ermahnte uns deshalb in der Bergpredigt: Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Es ist leicht, großzügig mit dem wenigen Geld umzugehen, wenn man nicht viel hat. Ich glaube, dass ich als Student einen größeren Prozentsatz meines Einkommens gespendet habe als heute. Nur allzu schnell denkt man beim ersten richtigen Gehaltszettel, dass uns jetzt endlich ein gewisser Lebensstandard und Luxus zusteht. Es bleibt eine beständige Herausforderung, Gott wirklich mit unserem Geld, mit unserer Zeit und mit unserem ganzen Herzen zu ehren. Auch sich zu Jesus zu bekennen, war als Schüler und Student einfacher. Man hatte ja noch nicht so viel Ruf und Ansehen zu verlieren. Desto etablierter man aber am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft und der Stadtgesellschaft ist, desto mehr denkt man darüber nach, was die anderen wohl über einen denken können, wenn man als Christ zu Positionen steht, die heute in der Gesellschaft verpönt sind. Leider habe ich es in meiner Gemeindearbeit oft erlebt, dass Menschen, die als Sünder und Studenten, Schüler und Studenten Christus noch mit ganzer Leidenschaft und ganzem Einsatz folgen wollten, diesen Eifer irgendwann verloren haben. Die Prioritäten sortieren sich neu, als Arbeit und Familie mehr Raum im Leben einnahmen. Die Bibel sagt, ich muss den ersten Platz in deinem Leben einnehmen. Und Stefan Bayer sagt dann, und genau das müssen wir immer wieder neu lernen. Nun, wir hatten das ähnliche Thema ja am Mittwoch in der Bibelstunde, wer dabei war, und da haben wir festgestellt, das können wir doch gar nicht. Immer auf dem geistlichen Hoch sein. Es gibt doch in jedem Christenleben Schwankungen. Ja, unser Leben ist doch im Glaubensleben so, ja, wenn es gut läuft. Vielleicht ist es so. Ja? Also wir wünschen es, dass es immer mehr in Richtung Himmel geht, aber das ist doch nicht, so ist es doch nicht. Das schafft doch keiner. Und ist es nicht menschlich, dass wir uns immer mal wieder Dinge vornehmen, die wir sowieso nicht schaffen können? Und ist es nicht normal, dass man sich manchmal zum Gottesdienst so aus reiner Pflicht auf den Weg macht, vielleicht sogar hinquält, so? Ist doch so. Und dass man dann eben nicht mit ganzem Herzen dabei ist oder dass man Dinge für den Herrn tut, ohne Freude, ohne Inbrunst. Dass man so geistliche Flauten hat, dass man dann im Gebet nachlässt und so. Das ist doch normal. Wie kann man denn so knallhart das hier sagen? Malachi oder Gott oder Ludwig. Nun, ich sage euch, es ist normal. Jesus hat unser Herz erneuert, aber die Bibel macht ja auch deutlich, das alte sündige Wesen, dieser Egoismus, der steckt ja auch noch in uns drin. Und das ist dieser Kampf. Und wisst ihr, darum ist es ja so wichtig, dass wir eine gewisse Glaubensroutine entwickeln. Also es spricht nichts dagegen, dass man sagt, ja, ich gehe zum Gottesdienst, egal wie ich mich fühle. Nee, ich will heute früh kein Heuchler sein, ich fühle mich gar nicht nach Gottesdienst, außerdem ist draußen so kalt, dann bleibe ich lieber zu Hause. Ja, wir haben es ja gehört, schließt lieber die Tempeltür zu. Ja? Ja, das ist nicht die Lösung. Gerade weil wir so schwankend sind, sollten wir jede Gelegenheit nutzen, wo wir Gottes Wort hören, damit das Wort Gottes unsere Herzen hoffentlich wieder neu entfacht. Damit wir Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern haben und wir uns gegenseitig ermutigen können. Wir brauchen das, weil wir so schwankend sind. Also das große Problem, das sind nicht unsere Schwankungen. Das ist nicht, dass es in unserem Glaubensleben halt so läuft, wie es läuft. Dass wir immer mal so ein Tief haben. Das hier ist das Zeichen, dass wir im Glaubenskampf stehen. Das Problem ist, wenn wir nicht mehr kämpfen. Wenn wir uns an diesen geistlichen Dürrezustand gewöhnen. Vielleicht dann noch Gott dafür die Schuld geben. Du kannst da mehr machen in meinem Leben, aber du machst es nicht und von meiner Seite aus habe jetzt auch keine Lust mehr, ja? Wir rechtfertigen uns, wir entschuldigen uns. Wir lassen unser Glaubensleben bewusst auf Sparflamme laufen. Und die Traurigkeit darüber, die wir sicherlich empfinden, ja, früher war es mal anders, jetzt ist es nicht mehr so. Die Traurigkeit führt uns dann eben nicht zur Buße. Ich muss irgendwas machen, dass ich wieder näher an Gott komme, sondern sie führt uns eben eher dazu, dass wir uns irgendwie versuchen abzulenken. Ja, Bespaßung statt Bekehrung ist oftmals unser Mittel. Wenn unser Glauben zu einem Randthema im Leben wird, zur bloßen Routine, so zur Pflichterfüllung, um vielleicht das eigene Gewissen noch zu beruhigen oder halt die fromme Fassade aufrecht zu erhalten. Und vielleicht geht es dir eben wie den Juden damals. Du hast so viel auf dich genommen. Du hast so viel gegeben, du hast so viel gehofft, als du damals Jesus kennengelernt hast. Oder als du hier in diese Gemeinde neu hineingekommen bist. Ja, jetzt geht's nochmal los. Und dann hat sich halt der Alltag wieder eingeschlichen. Und eben nicht nur Alltag, sondern Enttäuschung und schließlich Resignation. Was kannst du dann tun? Hoffentlich ist das jetzt die Frage, die du dir stellst, falls es dich betrifft. Was kann ich jetzt tun? Und die gute Nachricht, die gute Botschaft kommt jetzt. Denn sie lautet, nicht du, sondern Gott tut etwas. Du kannst erstmal gar nichts tun. Gott tut etwas. Er ruft dich zur Buße. Und wenn Gott dich zur Umkehr ruft, zur Buße ruft, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass er damit gleichzeitig dir sagt, ich will dir vergeben. Ich will dein Herz erfüllen. Ich will dich segnen. Ich habe dich lieb. Deshalb rufe ich dich zur Buße. Manchmal ist es ziemlich hart, wenn Gott zur Buße ruft, weil es nämlich dann Leid gibt im Leben. Das führt uns dann wirklich in die Trauer. Und trotzdem gilt es, er macht es aus Liebe. Also, bei uns steht Gleichgültigkeit statt Gottesfurcht, Verachtung anstatt Verehrung. Und die Antwort Gottes lautet Gnade anstatt Gericht. In der Bibel steht, Gott ist ein eifernder Gott. Während wir geistig einschlafen, schwitzt Jesus Blut und Wasser für uns. Jesus ist Mensch geworden. Er hat seine ganze Herrlichkeit weggelassen. Er hat sich erniedrigt und nicht nur das, er ist ja tatsächlich ans Kreuz gegangen, um dort für unsere Schuld zu sterben. Er hat dieses ganze Gericht Gottes, die ganze Hölle auf sich genommen dort am Kreuz. Er ist ein eifernder Gott. Wenn dir Gott manchmal egal ist, dann darfst du wissen, du bist ihm nie und nicht egal. Und deshalb ruft er uns zur Buße. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Nicht nur einmal am Anfang des Glaubenslebens. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen immer wieder erinnert werden, immer wieder wachgerüttelt werden. Und wenn Gott dich heute ruft, dann kannst du ihm antworten, indem du ihn um Vergebung bittest. Und um Erweckung, um neue und tiefere Erkenntnis des Evangeliums, um neue Freude darüber, was Christus für dich getan hat. Dass er dich eben nicht nur zur Umkehr ruft, sondern dass er selbst die Strafe und das Gericht und all das auf sich genommen hat, was dich von Gott trennt. Und das ist das eine. Und das andere, das ist es eben auch. Dann kannst du jetzt auch konkret werden. Ja, das ist ja oft so, wir werden aufgerüttelt, ne, durch das Wort Gottes. Ah, das war mal wieder nötig oder ich muss was machen oder so und dann verläuft die ganze Sache wieder im Sand. Deshalb möchte ich dich bitten, werde konkret, wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst durch diese Predigt. Werde konkret. Und damit meine ich, überlege, was muss in meinem Leben jetzt geändert werden? Mit Gottes Hilfe. Und dann nimm die Hilfe Gottes in Anspruch dafür, die Hilfe, die Gott dir gibt. Und eine der wichtigsten Hilfen, die Gott dir gibt, damit du Dinge in deinem Leben ändern kannst, wisst ihr, wo du die findest? Hier. Das seid ihr. Gott sagt, wir sollen uns gegenseitig helfen. Das heißt, wenn du eine Sache hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt tun, das will ich ändern, hier brauche ich, hier muss sich was bewegen in meinem Leben, dann offenbare dich deinem Ehepartner, sprich mit ihm darüber. Oder deinem Buchlesepartner, oder deinem Mentor, oder deinem Freund. Sag es ihm und bitte ihm, dass er fürbittet für dich und sage ihm, und du fragst mich jetzt regelmäßig, wie es läuft bei mir. Ja, das ist diese Rechenschaftspartnerschaft. Macht das, es wird euch wirklich helfen. Das ist das Mittel, was Gott euch gibt, die Hilfe, die Gott euch gibt. Vielleicht nehmt ihr euch sogar eine Sache zusammen vor. Und wisst ihr, Gott will diesen Schritt der Demütigung, das ist ja Demütigung, heute Nachmittag zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich schaffe es alleine nicht. Ich habe da Sünde im Leben. Ja, das ist Demütigung. Aber Gott will diesen Demütigungsschritt, diesen Gehorsamschritt reichlich segnen. Das, was in Bezug auf unsere Spenden Malachi sagt, ich denke, das können wir verallgemeinern. Ja, es ist dieser berühmte Vers, Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich denke, das spricht uns Gott für alle Bereiche zu. Wenn wir diese Gehorsamschritte und vielleicht auch nur diese ganz kleinen Schritte gehen, er will es segnen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, Kapitel 3, Vers 20, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Ah, das verstehen wir wieder nicht. Wir werden voller Freude sein, voller Kraft sein. Lasst uns zusammen beten. Die Opfer, die Gott wohlgefallen, wir sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Himmlischer Vater, wir wollen jetzt nicht in Aktionismus starten oder irgendwelche Verhaltenstherapien anwenden, damit wir unser Leben irgendwie ändern. Wir wissen und bekennen, wir brauchen dich. Und nur wenn du unser Herz anrührst und unser Herz veränderst, und unser Herz füllst mit deinem Geist, nur dann kann sich wirklich was ändern in unserem Leben. Und wir bitten dich darum. Herr, führe uns zu dieser wahren, tiefen Buße und Reue und dass wir dann wirklich umkehren. Zieh du uns zu dir und schenk, dass wir die Mittel, die du uns an die Hand gibst, nutzen, dass wir das Wort gebrauchen, dass wir beten, dass wir einander uns helfen und um Hilfe bitten. Dass wir uns voreinander demütigen und vor dir, Herr. Hilf uns dazu und zieh uns so zu dir, dass wir dich loben und preisen, wie es dir gebührt, Herr Jesus Christus. Denn du bist der einzige Retter, den diese Welt hat. Und du bist der Sohn Gottes, der diese Welt regiert. Und du bist eben auch der Richter, der selbst die innersten Gedanken unseres Herzens sieht und richten wird. Und so beten wir dich an und loben und preisen dich. Amen.